Leute, ich bin krank, wie man unschwer erkennen kann.
Richtig sick, Bro. Es ist Corona-Time.
Nein. PCR-Test hat gesagt, ich habe kein Corona.
Boah, wir wissen sogar, was ein PCR-Test ist.
Ja, auch haben wir letzte Folge gelernt. Willst du mit unserem Intro anfangen?
Ach so, sollen wir nicht kurz darüber reden, dass wir noch alle 2 Wochen machen?
Jo, Leute, wir machen jetzt nur alle 2 Wochen. Informationen gedroppt. Aber ihr könnt die andere Woche, wo nichts kommt, könnt ihr die Folge von Bugtales hören.
Das ist eine Kollaboration von denen, die wir nichts wissen.
Ja, genau. Shoutout. Ja, dann Intro-Time.
Hallo und herzlich willkommen
zu Mildly Interesting,
dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast.
Mit mir Caro.
Und mir Sam.
Wow.
Das war sehr schön choreografiert. Caro, erzähl mir was.
Ja, also ich bin Caro und ich studiere Physik in den Niederlanden. Und du bist Sam und du studierst Bio.
Das I contain multitudes.
Ich habe heute was zu erzählen, was cool ist.
Erzähl mir deine coole Sache.
Heute habe ich ein Thema, das inspiriert wurde von meinem Unikurs. Sowas gab es ja in letzter Zeit weniger, weil ich gefühlt nur über Tiere geredet habe. Aber jetzt sind wir mal wieder in Physik-Territory. Du hast ja ein Handy.
Ja.
Ne? Da ist eine Uhr drin.
Ja.
Und das ist super praktisch.
Ja.
Und das ist eine bestimmte Uhr, über die ich heute reden möchte. Und zwar die Quarz-Uhr. Die ist mit einem Quarzkristall. Cool. Am Rande noch ein kurzer Lifehack, wenn ihr eure Handy-Uhr 2 Minuten vorher setzt. Das ist bei meinem Handy aus irgendeinem Grund. Aber es hat mir schon so oft den Arsch gerettet. Für Busse und Bahn würde ich ihm empfehlen. Ja, letztens hat mein Vibrations and Waves Professor so gedroppt, einfach, dass Handyuhren mit Kristallen funktionieren. Und ich war so, was? Wie funktioniert das? Und er hat es auch nicht weiter erklärt. Und dann dachte ich mir so, jo, das recherchiere ich jetzt mal. Erstmal, kurze Backstory. Wie lange, denkst du, gibt es Uhren, die man am Körper tragen kann?
Seit 100 Jahren.
Dünn. Seit 500 Jahren sogar. Okay. Richtig lange,
das ist
oder?
Voll
das
lang.
Hat mich sehr überrascht. Also Uhren an sich gibt es ja schon noch länger, weil es gibt ja auch so Sanduhren oder...
Ich habe gerade festgestellt, dass vor 100 Jahren war 1921.
Ja, vorher gab es auf jeden Fall Uhren. Und es gibt schon seit Ewigkeiten Uhren, aber Uhren, die man am Körper tragen kann, wurde das erste Mal im November von 1511 aufgezeichnet. Denn es gab so einen Typ, der kam aus Nürnberg, der Peter Henlein, der hat die erfunden. Die waren aus Eisen, so mechanische Uhren halt. Darüber soll es aber nicht gehen, weil wir reden ja über Quarzuhren und die funktionieren mit einer Batterie. Und die sind halt überall drin, in deiner Armbanduhr oder am Handy. Und die funktionieren eigentlich immer noch nach demselben Prinzip, wie sie halt erfunden wurden. Also es gab nicht so krasse Verbesserungen, weil die eigentlich schon cool sind. So. Und das war 1969 von der japanischen Firma Seiko. Die waren so krass, die Uhren, dass die eine Quarzkrise in den kommenden Jahren ausgelöst haben. Quarz ist eigentlich so einer der häufigsten Ressourcen, die man hat. Also es ist total günstig und so. Aber weil jetzt alle Leute ihre Uhren daraus machen wollten, gab es dann eine Krise. Das finde ich auch schon mal gut. Aber auch parallel in dieser Zeit wurden analoge Bildschirme mit LCD-Bildschirmen ersetzt. Und da sind ja auch Kristalle drin. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Dinger funktionieren, dann hört euch doch mal die Folge über Flüssigkristalle an. Werbeblog. Um jetzt zu verstehen, wie Quarzuhren funktionieren, müssen wir uns erstmal die Eigenschaften von Quarz angucken. Wie schon gesagt, es gibt super viel Quarz, es ist super günstig. Das ist ein Vorteil. Dann müssen wir auch was wissen über die Struktur von Kristallen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein 3D-Gitterwürfel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nimmst du so Zahnstocher, tust an jeden Enden so ein Kaugummi und machst daraus so einen Gitterwürfel. So ähnlich ist diese Struktur. Nur an den Ecken sitzen keine Kaugummis, sondern Ladungsträger. Das können zum Beispiel Atome sein, die nicht neutral geladen sind. Das nennt man auch Ionen. Und bei vielen Kristallen ist das so, wenn man sie erwärmt oder kälter macht, dann verschiebt sich diese Gitterstruktur. Das bedeutet, dass dann die eine Seite vom Kristall plötzlich positiv geladen ist und die andere Seite negativ. Und dann entsteht eine elektrische Spannung und es fließt Strom. Das nennt man pyroelektrischen Effekt. Eigentlich ist es ja ganz cool zu wissen, oh ja, das passiert, aber im Falle von Uhren will man das nicht. Weil wenn das passieren würde, dann wird deine Uhr nicht mehr funktionieren. Und Quarz ist einer der wenigen Kristallen, die diese Eigenschaften nicht haben und deswegen temperaturresistent sind. Ja, das ist halt praktisch, weil dann deine Uhr unabhängig vom Wetter funktioniert. Also du kannst deine Uhr in den Kühlschrank tun und den Quarz juckt das nicht. Der Quarzkristall hat nämlich einen anderen Effekt und zwar den piezoelektrischen Effekt. Es hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Das ist nämlich ein sehr ähnliches Prinzip, denn wenn man dieses Kristallgitter mechanisch belastet, also wenn man zum Beispiel mit einem Hammer auf dem Kristall haut, dann verändert sich da auch die Gitterstruktur. Und wie gesagt, die Ladungen verschieben sich wieder und es wird ein Strom erzeugt. Ich habe so ein Video gesehen, wo jemand wirklich mit dem Hammer auf einen Kristall haut und der Kristall ist an ein Spannungsmessgerät angeschlossen und man sieht dann immer so, wenn er gerade haut, dann ist da plötzlich Strom. Das war nicht sehr cool. Link in der Beschreibung. Was auch cool ist, ist, dass dieser Effekt auch andersrum funktioniert. Das heißt, wenn du einen Strom an diesen Kristall anlegst, dann verschiebt er sich auf einmal. Das Wort piezo, das kommt aus dem Griechischen und heißt drücken. Und das macht auch Sinn, wenn man weiß, was das ist. Übrigens wurde dieser Effekt von Pierre Curie und Jacques Curie gefunden. Und man denkt sich so, Curie? Nicht Marie Curie? Ja, Pierre war der Mann von Marie Curie und Jacques war sein Bruder. Der war anscheinend auch irgendwie Wissenschaftler.
Stell mal vor, du bist Wissenschaftler und die Frau von deinem Bruder, dein Bruder ist berühmter als du und die Frau von deinem Bruder ist nochmal berühmter
als du. Genau, das habe ich auch gedacht.
So, scheiße.
Und dann bist du so, ja, Jack, ja, der war Schwager von Marie Curie, ja. Aber er hat auch coole Sachen gemacht, wie man ja jetzt merkt. So, und wenn wir jetzt wissen, was dieser Effekt ist, können wir auch die Uhr verstehen. Denn die Uhr hat eine Batterie und die bringt den Quarzkristall zum Schwingen, indem da halt ein Strom angelegt wird. Und der Quarzkristall ist so geformt wie so eine kleine Stimmgabel. Und der schwingt dann 32.728 Mal pro Sekunde.
Man kennt's.
Und mit einem Mikrochip wird dann gezählt, wann diese Nummer erreicht ist. Und der sendet dann einen elektrischen Puls an den Motor in der Uhr. Und der Motor ist so eine kleine Spule, die sich dreht. Und der treibt dann das Getriebe an und sorgt dafür, dass der Sekundenzeiger einmal tickt. Und es ist super clever gemacht. Und das kann nur das Grundprinzip, man könnte da jetzt noch mehr ins Detail gehen. Aber es ist definitiv viel einfacher als mechanische Uhren, die irgendwie so 100 verschiedene Komponenten haben und so ganz viele kleine Zahnränder, die sich so in sich einfügen. Und eine Quarzuhr ist viel günstiger und cleverer und auch noch viel genauer, weil die Zahnräder können nicht so einer hohen Belastung aushalten. Und ich verstehe so, dass man das irgendwie schön findet, dass die Mini-Zahnräder dann in deiner Uhr da sind. Aber die Quarzuhr, mega krass. Ja, das war schon mein Thema, wie Quarzuhren funktionieren. Und jetzt wisst ihr, wenn ihr eine Uhr seht, hey,
sie geht.
Da ist ein Quarz drin. Hat sich ein bisschen angefühlt in der Recherche wie so eine Folge von Sendung mit der Maus. Das ist alles, was ich erreichen möchte.
Honestly, wenn wir eingeladen werden, wenn nicht falls, zur Sendung mit der Maus als Resident-Wissenschaftler.
Das wäre so cool.
Dann werden wir sagen, ah, wir haben schon Erfahrung. Gar kein Problem.
Das wäre der Traum.
Honestly, mit Armin.
Boah, das ist ein Armin, den ich als anvertrauen würde. Gibt nicht viele coole Armins, aber Armin von Sendung mit der Maus.
Ja, anyways, ich hoffe, ihr seid wählen gegangen.
Oh ja, die Folge noch kommt raus in einem neuen Deutschland.
Ja, es wird ganz anders. Apropos Deutschland? nee, worüber wir heute reden, ist der Contergan-Skandal. Ein paar Leute werden das wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal gehört haben vom Contergan-Skandal. Ich weiß, meine Mutter hat mir mal davon erzählt.
Wir hatten es in Bio.
Wir hatten es in Chemie, also in organischer Chemie, dem Kurs, den ich gerade mache. Piu, 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 piu. Aber wir könnten ja trotzdem nochmal drüber reden, was ist Contergan? Ich habe das voll schön ausgeschrieben. Ich habe alles in Sätzen ausgeschrieben, deswegen habe ich so viele Notizen. Contergan ist der Markenname von einer Medizin mit dem Wirkstoff Thalidomid, die seit 1. Oktober 1957 bis Dezember 1961 weitläufig in Deutschland und im Ausland als Beruhigungsmittel und Anti-Erbrechungsmittel mit dem Fokus für Schwangere verkauft wurde.
Wow.
Dankeschön.
Wie ein Hörbuch war das jetzt gerade.
Und das Ding ist, tatsächlich stand es falsch auf Wikipedia. Da stand 1956. Wow. Once again, fact found.
On the Warte, also wann war es jetzt wirklich?
Ich war 1957.
So okay, ja. Musst du jetzt bei Wikipedia das ändern?
Okay, ich traue mich sowas nicht. Später stellt sich aber heraus, dass Thalidomid während der Schwangerschaft für Behinderung sorgen kann und für eine Unterentwicklung von Organen oder Extremitäten und war in Deutschland für 4.000 bis 5.000 schwere Behinderungen bei Neugeborenen verantwortlich, von denen auch nur 2.800 überlebten. Und weltweit waren es 8.000 bis 10.000 Kinder. Contergan ist auch in Verbindung gebracht worden mit schweren Nervenschäden, bei denen die es einfach so genommen haben, also nicht während der Schwangerschaft. Jetzt ist die Frage, was macht Contergan gefährlich? Hier kommt jetzt die Chemieportion. Ja. In organischer Chemie oder in Chemie generell werden Stoffe als Atome gesehen, die durch elektromagnetische Bindungen zusammengehalten werden.
Jo.
Und das nennt man dann ein Molekül.
Crazy.
Und jedes Molekül kann unterschiedlich beschrieben werden. Wenn man über Medizin und so redet, dann ist es sehr wichtig, spezifisch in der Namensgebung zu sein. Denn es gibt ganz viele verschiedene Stoffe, die zum Beispiel die gleiche chemische Formel haben.
Mhm.
Zwei Stoffe, die eine gleiche chemische Formel haben, aber unterschiedlich aufgebaut sind, nennt man dann Isomere.
Jo, davon habe ich schon mal gehört.
Und oft unterscheiden sich diese Stoffe nur durch eine Position von einem Atom. Obwohl alle Bindungen gleich sind. Und das nennt man dann ein N-Antiomer. Fun Fact. Und bei Thalidomid liegt der Unterschied bei einem einzigen Wasserstoffatom. Das bei der einen Form zeigt es nach vorne und bei der anderen Form zeigt es nach hinten.
Mhm.
Und das ist der einzige Unterschied. Das Zentrum, um das sich das gedreht hat, also das Kohlenstoffatom, an das das gebunden ist, nennt man dann ein chirales Zentrum. Denn wenn man die zwei aufeinanderlegen würde, dann wäre das das Zentrum, um das sich das sozusagen rotiert hat.
Mhm.
Und diese zwei verschiedenen Enantiomere, wir haben ein neues Wort gelernt und wir benutzen es gleich, sind eben durch diese Rotation, sind die einfach komplette Spiegelbilder.
Mhm.
Und dann nennt man sie chiral zueinander.
Chiral.
Chiral, Chiralität. Der Stoff in Contergan, das war eine 50-50 Mischung von beiden Versionen, der R-Version und der S-Version, so nennt man das einfach. Und das nennt man dann ein Race Mat. Cool.
Also wenn du da eine Mischung draus machst.
Wenn das eine Mischung ist, die 50-50 ist, genau.
Okay.
Und die S-Version ist die, wo man sagt, die ist verantwortlich für die Behinderungen, die dann gekommen sind. Und früher hat man auch angenommen, dass die R-Version ausschließlich die beruhigende Wirkung hat. Warum ist das so? Der Körper, wenn der auf Sachen reagiert, dann ist es ja so, dass es zu chemischen Reaktionen, zum Beispiel mit Proteinen, kommt. Und die müssen natürlich auch passieren, also die müssen räumlich aufeinander passen. Und das nennt man ein bisschen Schlossprinzip. Und das heißt, wenn was nicht in das Protein reinpasst, von der Form her, dann wird es auch nicht reagieren können.
Mhm.
Und Enantiomere, weil die ja geometrisch anders sind, können nicht mit denselben Sachen reagieren manchmal.
Mhm.
Das ist wie diese Skihandschuhe, also diese besseren Handschuhe, die so auf eine Hand drauf passen, die kannst du nicht auf die andere Hand anziehen.
Mhm, ja, stimmt.
Genau, und so ist das auch. Früher wurde eben gesagt, dass die S-Version ist, die für die Behinderung verantwortlich ist und die R-Version ist die mit der beruhigenden Wirkung. Jetzt hat sich herausgestellt, man weiß immer noch nicht, welches jetzt wirklich die beruhigende Wirkung hat und wie das wirklich funktioniert. Aber so oder so kann man nicht einfach nur das R-Enantium isolieren und dann das einfach verkaufen. Also sagen, okay, wir machen das ganze Gefährliche weg und verkaufen nur das R.
Mhm.
Weil das Problem ist, bei der Körpertemperatur, wenn du das in deinem Körper hast, dann fängt das R an, sich in ein S umzuwandeln.
Oh, damn.
Und das nennt man dann, es Race masiert sich, weil es ja ein Race Mat wieder macht.
Mhm.
Aber es wird kein komplettes Race Mat, also nicht 50-50. Und jetzt ist die Frage, wow, wir haben die Medizin, die irgendwie scheiße gelaufen ist. Wie ist das eigentlich passiert? Und die Firma, die verantwortlich ist, die heißt Chemie Grünthal. Und die wurde 1946 von einem Herrn Hermann Wirz Senior gegründet. Und der war ehemaliges NSDAP-Mitglied, aber 1946 waren das sehr, sehr viele. Der hat dann aber als Forschungsleitung den Heinrich Mückte eingestellt, der dieses Thalidomid synthetisierte und wahrscheinlich sogar erfand. Und der hat im KZ Buchenau gearbeitet und da medizinische Versuche ausgeübt. Bei der Chemie Grüntal-Firma, der Leiter der pathologischen Abteilung ab 1960, also während das noch passiert ist, war Martin Stemmler, der auch Nazi war. Der hat bei coolen Büchern wie Handbuch für die Judenfrage einen besonderen Dank ausgesprochen gekriegt.
Oh mein Gott.
Und der Beirat, also ein Mitglied vom Beirat, war Otto Ambros. Und es wird gesagt, dass der auch für die Entwicklung von Thalidomid bei war. Und zwar, als er im KZ Auschwitz für IG Farben gearbeitet hat.
Also der Lebenslauf von diesen Leuten, ja, fragwürdig.
Also bei Otto Ambros, der ist richtig heftig. Kennst du das Gift Sarin?
Schon mal gehört, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was es damit auf sich hat.
Das war eine von diesen chemischen Waffen, die die Nazis hergestellt haben. Das A in Sarin steht für Ambros.
Oh.
Ja.
Das ist aber wirklich der komische Legacy, Bro.
Also das war ein kompletter Nazi-Club. Mhm. Also das hat ein bisschen was mit dem Thalidomid zu tun, insofern, dass manche Leute annehmen, dass dieses Thalidomid in dem KZ schon benutzt und synthetisiert wurde. Sonst ist es eigentlich nur, dass diese Leute einfach übelst Yikes sind. Einfach scheiße. Genau. Und zuerst wurde er als Medizin für so grippalen Infekt und so verkauft. Also so Hustenmedizin haben sie als Grippex verkauft. Da war noch Vitamin C und anderes Zeug drin. Weißt du, so halt so ein Zeug, wo man so sagt, okay, du hast Grippe, bla bla. Aber das Geile an diesem Wirkstoff war, der hatte super wenige akute Nebenwirkungen. Die ist nicht schlecht davon geworden. Es gab kaum oder keine Abhängigkeits-irgendwas. Mhm. Hast keine Kopfschmerzen von gekriegt. Alles im Reinen, kein Bluthochdruck. Also es war wirklich ein super Stoff. Und deswegen dachten sie so, ja Mann, wir verkaufen das jetzt als Contergan und Contergan Forte, gerichtet an schwangere Frauen, ohne dass sie davor Tests gemacht haben, ob das für Schwangere verträglich ist. Mhm. Und das war dann eben ab 1957. Und ab 1959 gab es dann das erste Mal, dass Fälle wirklich bekannt geworden sind, wo es dann mehr als normal war und es kam dann auch, und man wusste halt die Ursache noch nicht. Und 1961 im November hat ein Doktor namens Widukind Lenz, der war auch Nazi, der hat die gewarnt und hat gesagt, Contergan ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass es zu diesem Anstieg in Behinderungen in Neugeburten kommt. Mhm. Und die haben ihn ignoriert. Und dann ist er, ich glaube, eine Woche später oder so zur Presse gegangen. Und die Welt am Sonntag hat es dann veröffentlicht. Und direkt danach wurde es vom Markt genommen. Mhm. Und dann im März 1968 wurden dann diese Verfahren gegen Chemie Grüntal eröffnet. Und die haben gesagt, sie haben überhaupt keine Schuld mitzutragen.
Nee.
Wir doch nicht. Nee. Und eigentlich dachte man, das wird jetzt super lang dauern und es gibt so viele Kläger und so viele Mitkläger und so viel Zeug. Aber das Ganze wurde abgewickelt innerhalb von 3 Jahren. Und alle Angeklagten liefen einfach frei weg.
Oha.
Und das ist nicht nur, also das ist das, wo es auch wirklich interessant ist ein bisschen. Ich meine, immer noch fucked up, aber interessant ist, dass hinter den Szenen richtig viel schiefgegangen ist. Einmal haben sich die Angeklagten und die Anwälte hinter dem Rücken von den Klägern, ohne sie davon zu informieren, mit Repräsentanten vom damaligen Ministerium für Gesundheitswesen, also Gesundheitsministerium, getroffen, weil nämlich, und das habe ich in The Guardian gelesen, The Guardian ist nicht super reliable, war, dass es 4 verschiedene Ministerien gab, die sich getroffen haben, also die Ministerien haben sich getroffen, weil sie diese Krise und natürlich die ganze schlechte Publicity, die damit einhergeht, so schnell wie möglich beenden wollen. Das ist auch unter anderem, weil es in 1969 gab es Bundestagswahlen und im 1970 gab es Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Also so.
Hey, warte, was haben die jetzt gemacht? So, ich habe so irgendwie.
Die Ministerien, also 4 Ministerien, die auch nicht benannt sind, also ich würde annehmen, eins davon ist das Gesundheitsministerium, haben sich getroffen und haben über diese Contergan-Krise geredet und haben gesagt, sie möchten so schnell wie möglich, dass sie aufhört, also dass Leute aufhören, drüber zu reden und dass dieses Gerichtsverfahren so schnell wie möglich aufhören soll. Mhm. Genau. Und das ist halt auch, dass es zu der Zeit auch wieder Neuwahlen gab. Also 1969 und 1970 für NRW. Weil das Ganze war in NRW, das war in Aachen.
Ja, Shoutout.
Shoutout. Auf der anderen Seite gab es auch die Anwälte von Kimi Grünthal. Die waren Neuberger Pick and Greven, bei denen Josef Neuberger, der kein Nazi war. Yay.
Wow. The bare minimum.
Der hat ab 1966 persönlich die Verteidigung von diesem Kimi Grünthal übernommen.
Hm.
3 Wochen, bevor er Justizminister in NRW war. Kann man jetzt sagen, dass da was passiert ist?
Conspiracy Theory.
Nein. Hat er einen Brief geschrieben, in dem er gesagt hat, ich möchte, dass das jetzt so schnell wie möglich abgewickelt wird. Ja. Haben diese Verbindungen für Kimi Grünthal geholfen? Wahrscheinlich. Sie haben inoffiziell eine 100 Millionen D-Mark in einen Fonds versichert. Also sie haben gesagt, sie versichern, dass sie 100 Millionen D-Mark in einen Fonds geben, wenn die Anklage gefallen gelassen wird. Beziehungsweise wenn das gut für sie ausgeht. Und so ist das ja dann auch passiert. Das war einer mit Deutschland und dieser Kimi Grünthal mit am Ende 420 Millionen D-Mark. Die Entschuldigung kam aber erst 2012.
Hm.
Ja. Und das ist der Contergan-Skandal. Im Kurzen, im Langen. Auf jeden Fall scheiße.
Hm.
Hm. Heißt das, das Kind ist mit geimpft?
Ja, das war die Contergan-Kurzuhrenfolge.
Ich würde einen Wortwitz draus machen, aber erstens fällt mir nichts ein und zweitens denke ich, das wäre geschmacklos.
Kurzer Garn?
Karo.
Es tut mir leid, wenn du sowas sagst, dann mache ich das natürlich. Was haben wir heute gelernt?
Wir haben heute gelernt, wie Uhren funktionieren, vor allem die in Handys und die neuen mit Quarz.
Piezoelektrischer Effekt, yeah. Krasses Wort. Für eine krasse Sache. Und wie hieß das eine nochmal mit den gespiegelten Isomeren?
Enantiomeren.
Enantiomer. Einfach mal bei der Party droppen, Leute.
Ja, das ist, wenn es ein chirales Zentrum gibt.
Mhm.
Easy.
Und dann gibt's ein Raise-Mat.
Mhm.
Nee, aber Leute, habt eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns mit einem Gast. Seid gespannt. Übernächste Woche.
Übernächste Woche. Arrivederci.
Sayonara. Bye.
Dui, dui.